Also Matthäus Evangelium Kapitel 27 ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es waren aber dort viele Frauen, die von ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josus und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Soweit das Wort Gottes. Im Mittelpunkt der heutigen Predigt soll dieser eine ausgesprochene Satz von Jesus stehen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht sich eben vor der Predigt die Lieder gesungen habe, ist mir wieder aufgefallen, sind mir zwei Dinge wieder aufgefallen, und ich möchte das kurz vorn anstellen. Wir sollten nicht übersehen und nicht überfliegen, was wir singen manchmal. Denn im Grunde ist alles das, was wir kennen, hören und sehen, in sehr guten Liedern zusammengefasst. Und heute haben wir im Grunde, bevor wir die Predigt hören an diesem Tag, bereits alle Kernweisheiten des Evangeliums in Liedern gesungen. Und auch im Grunde genau diesen Gedanken, den wir heute ansprechen. Also wenn wir genau gelesen haben, was wir singen, dann ist uns eigentlich bewusst, warum und wie Jesus dort am Kreuz für uns gestorben ist. Aber ich möchte nicht, wie man das vielleicht an dieser Stelle tut, in der üblichen Weise in diesen Text einsteigen. 90% aller Texte, die ich gelesen habe in der Vorbereitung zu dieser Stelle oder soweit ich mich erinnern kann, beginnen in der Regel hier mit einer Analyse dessen, was Jesus gesagt hat in Bezug auf das Verlassen und auf den Vater. Und ich würde gerne an dieser Stelle die Betrachtung einmal umdrehen und mit einem anderen Aspekt, den ich enorm wichtig finde, beginnen, der in der Regel auch abgehandelt wird, aber in der Regel nach dem Ausruf Jesu: warum hast du mich verlassen? Denn bevor er das überhaupt sagt, hier in diesem Ausspruch, wir haben noch sechs andere, sagt Jesus etwas ganz anderes. Er sagt: mein Gott. Er beginnt diesen Ausspruch nicht mit: ich bin verlassen, arm, ich leide, all das, was ihr seht, sondern er ruft laut aus: mein Gott, mein Gott. Und ich finde, dass genau hier auch die Betonung in diesem Vers liegen sollte. Der erste Aspekt, den wir heute betrachten wollen, ist wirklich die Frage: was ist mit mein Gott gemeint und warum steht es eigentlich hier vorne an? Jesus ist sein ganzes Leben lang hindurch auf der Welt in einem Verhältnis zu seinem Vater zu betrachten. Was auch immer wir sehen, was auch immer er gewirkt hat, hat etwas damit zu tun, dass er in einem Verhältnis mit seinem Vater lebt. Er repräsentiert den Vater, er tut die Dinge, die der Vater ihm aufträgt, er redet davon, wer der Vater ist, und vieles, vieles mehr. Sein ganzes Leben, im Grunde Alles, was wir betrachten, hat etwas damit zu tun, wie das Verhältnis der göttlichen Personen miteinander ist. Und genau so steht auch hier am Anfang, im Mittelpunkt, das Verhältnis von ihm zu seinem Vater, den er hier mein Gott nennt oder Eli. Das führt dann ein bisschen zu Verwirrung, aber ich möchte darauf heute gar nicht eingehen, denn das würde uns auf ein Nebengleis bringen. Jesus spricht hier genau das aus, was zunächst in seinem Herzen liegt, was ihm am allermeisten bewegt, nämlich der Ausruf nach seinem Gott. Und wenn wir das einmal ganz nüchtern, ganz, ganz simpel betrachten, macht er an dieser Stelle genau das Gleiche, wie auch der Schächer, der neben ihm am Kreuz hängt und nichts anderes macht, als am Kreuz seinen Gott anzurufen, seine Rettung von seinem Gott zu erwarten. Genau der gleiche Gedanke prägt diesen Schwerverbrecher, der Jesus sieht, erkennt, dass er Gott ist und ihn bittet, ihn anfleht, ihn zu vergeben, vielleicht ohne Worte, aber wirklich, er weiß, dass Jesus derjenige ist, der Einzige ist, der im Himmel Vergebung und Paradies versprechen kann. Und so hängt Jesus hier auch am Kreuz mit einem Blick auf seinen Vater. Denn er weiß, was gleich kommt, ist der tiefste Punkt, den er erleben kann. Und es wird auch der einzige Zeitpunkt sein, in dem er völlig abhängig ist von seinem Vater, in dem er tot sein wird. Die Bedeutung dieses Todes ist etwas ganz Besonderes, denn das heißt für den Sohn, für den treuen Sohn, dass er jegliche Kontrolle verliert. Wann auch immer Jesus in seinem Leben die Möglichkeit hatte, seine Autorität einzusetzen, es aber nicht tat, weil er treu dem Heilsplan, dem Willen seines Vaters gefolgt ist, passiert es hier in einer anderen Art und Weise so radikal, dass er, wenn er tot ist, nichts mehr tun kann, dass er abhängig ist von seinem Vater, von seinem Gott, wie er hier sagt. Also Worte, die er hier ausspricht, sind zum einen geprägt von völliger persönlicher Abhängigkeit. Ein Zustand, da bin ich mir sicher, den jeder von uns hasst. Es gibt nichts, was uns mehr stört in unserem Leben als Kontrollverlust und völlige Abhängigkeit. Und es gibt noch etwas, was uns auch sehr stört, was hier auch für Jesus gilt, das ist Vertrauen. Es fällt uns auch sehr schwer zu vertrauen, auch wenn wir es manchmal tun. Aber im Grunde, also ich meine Vertrauen an andere Personen, im Grunde würden wir am liebsten eigentlich nur uns selbst vertrauen. Wenn es irgendwie gehen würde, alles selbst kontrollieren. Aber das ist nochmal ein Nebengleis. Bleiben wir erstmal bei dem Gedanken, dass Jesus hier völlig vertrauensvoll, völlig abhängig auf seinen Vater schaut. Er weiß, dass in dem Moment, wo er die Sünde der Menschheit trägt, er seinen Einfluss abgibt, in die Hände des Vaters legt. Das, wo wir spüren, das ist nicht gut. Wenn wir Kontrolle verlieren, wenn wir Kontrolle über Dinge verlieren, ist das schlecht, über Gegenstände. Wenn wir Kontrolle über unser Auto verlieren, ist das sehr schlecht. Dann werden wir auch noch zur Gefahr von anderen. Wenn wir Kontrolle in unserem Leben verlieren, ist das extrem schlecht. In vielen Bereichen. Und wir empfinden das auch so. Es bewegt uns tief. Und das ist das, was wir hier auch bei Jesus sehen. Wir sehen einen Menschen, der könnte, aber an dieser Stelle alles verliert, was ihn eigentlich als Wesen ausmacht. Denn das, was Gott ausmacht, was wir in einem Gott sehen würden, ist genau das Gegenteil als Kontrollverlust oder Abhängigkeit von irgendwas. Gott selbst ist nicht abhängig von irgendetwas. Jesus begibt sich hier in eine Haltung der völligen Abhängigkeit. Ich möchte noch eine Kleinigkeit ausräumen, bevor wir diesen Gedanken weiterführen. Wenn wir jetzt über meinen Gott reden, gibt es immer wieder an der Stelle moderne Interpretationen, wie man die Aussagen von meinem Gott interpretieren kann oder auslegen kann. Darüber kann man nur schmunzeln und ich möchte das einfach auch sehr schnell wegradieren. Also sowas wie, dass mein Gott hier meint, dass wir Gott individualisieren können, dass wir alle einen eigenen Gott haben oder dass jeder seinen Gott hat und so auch Jesus an dieser Stelle seinen Gott formt. So wilde Interpretationen gibt es und man muss sich die dramatischerweise auch an Ostern, in den Ostertagen anhören. Nein, nein, davon reden wir nicht. Wir reden auch nicht davon, dass Jesus hier eine Idee hat von einem Gott oder dass er seinen Gott, seinen selbstgemachten Gott hat. Nein, nein, wir bleiben auf diesem Boden dessen, was hier tatsächlich passiert. Jesus sagt, ich habe eine Beziehung zu diesem Gott. Ich lebe mit diesem Gott. Ich habe mit ihm gelebt und ich lebe in dem Moment des Todes mit diesem Gott. Es geht also tatsächlich um eine Beziehung. Jesus hatte diese Beziehung in der Vergangenheit bereits gepflegt und ausführlich durch Dinge wie Treue, Gebet, Dankbarkeit und seine tiefe, alles durchdringende Liebe für den Vater. Die haben sein Leben geprägt und die sind Zeichen dafür, wie er diese Beziehung gelebt hat. Jetzt wird er diese Beziehung durchsterben. Also das Höchste, was es an dieser Stelle gibt, in der Beziehung von ihm zu seinem Vater, ist tatsächlich, dass er hier stirbt. Dass er sich in die völlige Abhängigkeit begibt. Wenn wir die Beziehung von Jesus zu seinem Vater beschreiben wollen, die zwei Personen des einen Gottes, dann reicht natürlich nicht ein Satz aus und auch nicht ein Aspekt. Aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, sich das eine oder andere zu vergegenwärtigen. Wenn wir also hier Jesus begegnen, wie er seine Beziehung zum Vater vorn anstellt über alles, dann ermahnt uns das auch. Es ermahnt uns auch, und es ist ganz naheliegend, und ich nehme das Ende vorweg in dieser Aussage. Zu was ermahnt es uns eigentlich? Es stellt uns eine Frage. Es stellt uns die Frage, ob unser Leben so gelebt wurde und so gelebt wird, dass an dem Tag der tiefsten Tiefe, dass an dem Tag, wo wir keine Kraft mehr haben, nichts mehr geht, unsere Beziehung zu Gott am Anfang und in der Mitte steht. Sinn und Zweck unseres Lebens ist es, diese Beziehung mit Gott zu leben. So wie auch Jesus die Beziehung mit seinem Vater lebte. Und wir werden hier aufgerufen und ich rufe auch jeden auf, sich zu überprüfen, wie unser Leben, wie wir unser Leben leben. Ist es dieses Leben, in dem wir an dieser Stelle standhalten können? Sind wir treue Diener Gottes? Leben wir treu ihm gegenüber? Pflegen wir ein Verhältnis durch Gebet? Wissen wir, wer dieser Gott ist? Reagieren wir auf das, was er zu uns sagt? Handeln wir nach seinen Geboten? Alles das sind Säulen des Lebens im Neuen Testament, in der Bibel, und es sind Säulen des Lebens in der Jüngerschaft. Und dieser Aufruf an dieser Stelle an uns alle soll einfach sein, wo steht unser Verhältnis? Wo steht dein Verhältnis mit deinem Gott? Lebst du ein Leben, das an dem Tag deines Todes oder in dem Moment des Kontrollverlustes auch anfängt, mit meinem Gott und deine Beziehung zu Gott belastbar ist? Falls nicht, keine Panik. Denn die Situation in unserem Leben ist anders als die Situation oder als das Verhältnis von Jesus seinem Vater gegenüber. Das ist das Idealbild und das perfekte Verhältnis, das wir anschauen können. Unser Verhältnis zu Gott ist nie perfekt, sondern es ist geprägt dadurch, dass wir eben diesen Jesus in seiner Perfektheit brauchen für unser Leben. In unserem Leben, letzten Endes, müssen wir einen Satz formulieren können. Am Ende, Herr, schau nicht auf uns, schau auf deinen Sohn, denn das ist das perfekte Verhältnis. Ich lebe es nicht. Ich lebe es nicht mit Gott und ich lebe es nicht in meinem Leben, aber ich weiß, dass Christus es für mich gelebt hat. Das wirkt und zählt. Es gibt in dem Alten Testament, und ich habe mal hier in der Betrachtung nochmal die Lupe etwas auch auf die Psalmen gelegt, viele Aspekte, die für Christus am Tod oder für diese Aussage, für diese Frage des Verlassens in besonderer Weise vorausschauend sind. Und kommen wir jetzt einmal zu diesem Teil, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich möchte auch einen Punkt an dieser Stelle vorwegnehmen, ohne darauf sehr stark einzugehen. Jesus stellt hier eine rhetorische Frage. Jesus ist kein Lehrer, der seine Schüler fragt oder irgendwas oder eine große Erklärung erwartet, sondern er stellt eine rhetorische Frage, die mehr dazu gemeint ist, seine Gefühle und seine Situation auszudrücken, die aber auch, und das möchte ich auch eingrenzen, keine Angst ausdrückt. Es wird manchmal vermutet, dass Jesus Angst hatte vor dem Tod am Kreuz. Das ist so nicht richtig. Jesus wusste, dass es dazu kommt vom ersten Moment an. Alle Voraussicht. Er selbst ist derjenige, der immer wieder betont, was vor ihm steht, was kommen wird und dass er diesen Weg gehen wird. Dennoch erleben wir in ihm einen Menschen, einen Gott, der nicht gefühlslos ist, der nicht kalt ist, der kein Stein ist oder was auch immer, sondern der sich bewusst ist. Und was hier klar wird in dieser Aussage, wenn er zu seinem Vater ruft, warum hast du mich verlassen, ist das völlige Bewusstsein dessen, was passiert. Die Dimension und die Frage, warum Jesus diesen Satz sagt, ist nicht, ich will eine Antwort, sondern völliges Bewusstsein. Ich weiß, was hier kommt. Ich weiß, dass wir getrennt sind durch den Tod. Psalm 13 gibt es in ähnlicher Weise Aussagen wie in vielen anderen Psalmen. Dort zum Beispiel lesen wir den Satz, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Eine Aussage, die wir, wenn wir das mal auf das Kreuz beziehen, natürlich ein anderes Bild bekommt. Aber selbst unter Menschen, ein Mensch ruft zu Gott, hat Sehnsucht nach ihm und sieht das Angesicht, sieht die Hilfe, sieht die Unterstützung Gottes nicht. Wir lesen von einem Menschen, der leidet darunter, dass er keinen Kontakt, keine Beziehung zu Gott hat. Asaf schreit in Psalm 83 in Not über das Schweigen Gottes. Er leidet darunter, dass Gott schweigt, nicht mit ihm spricht. All diese Dinge, die wir finden, betonen, wie grausam es ist für Menschen, wenn sie aus der Nähe Gottes herausgeholt werden, wenn Gott nicht mehr da ist, wenn er nicht mehr greifbar ist, wenn wir sein Wirken in unser Leben nicht mehr haben. All diese Schreie sind auch Hinweise darum, damit wir verstehen, was mit Jesus hier passiert. Auch er wird herausgenommen aus der Beziehung zu seinem Vater. Genau das hat Jesus am meisten von allem gestört und auch am meisten an dieser Stelle bewegt. Dieses Getrenntsein von Gott, was vor ihm liegt. Aber es war ein notwendiger Moment. Gott musste sich von seinem Sohn trennen. Warum? Wir hören das sehr oft hier. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Gott und der Sünde. Und dennoch lag die Sünde auf Christus. Für den Vater der Moment, sich von Christus zu distanzieren, von der Sünde zu distanzieren und ihn alleine in der Sünde sterben zu lassen. Damit bei Gott gleichzeitig keine Sünde ist und doch alle. Was in dem Moment passiert ist, dass alle Sünde auf Christus liegt und dennoch Gott getrennt ohne Sünde bleibt. Oder keine Beziehung, kein Verhältnis, keine Gemeinschaft mit der Sünde hat. Christus selbst war für den Vater ein Greuel, er war unannehmbar, er war unendlich entstellt. Nicht äußerlich, aber in allem, innerlich und äußerlich. Er war unannehmbar, weil die Sünde auf ihm lag. Gott, der Vater, konnte keine Gemeinschaft haben. Genau zu diesem Zweck hatte er den Sohn auf die Erde gesandt. Also hier ist keine Beschwerde am System oder so etwas. Sondern es ist eine Beobachtung über das, was passiert. Genau dazu war Christus gekommen. Er wollte, musste und hat auch die Sünde auf sich geladen und genommen. Und der Vater wollte und musste sich irgendwann von dem Sohn distanzieren. Aber in diesem Moment, wo wir in diese Szene reinschauen, erscheint uns alles bizarr. Es gibt einige scharfe Zeichen der äußeren Trennung. Jesus schrie, bewegt, laut, vermutlich durchdringend, herzergreifend, wie auch immer. Er gab den Geist auf, heißt es. Gab ihn weg, gab sein Leben dahin. Finsternis zog ein, physikalisch unmöglich. Da können die Wissenschaftler sagen, was sie wollen. Eine Sonnenfinsternis in dieser Mondkonstellation ist unmöglich. Und dennoch ist sie möglich bei Gott an dieser Stelle, weil es nicht um physikalische Gesetze ging, sondern um das, was hier passierte. Der Vorhang im Tempel riss entzwei. Physikalisch auch nicht möglich, dass ein Vorhang einfach so entzwei reißt. Wie soll das passieren? Da muss schon einer helfen. Und wenn einer hilft, dann wird er einen Vorhang in der Regel da aufreißen, wo er ihn auch anfassen kann, nämlich unten. Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten. Allein dafür heben wir uns eine separate Predigt auf. Aber genau das passiert, ein äußerliches Zeichen. Der Vorhang, der Gott von den Menschen trennt, wird hinweggenommen. Er zerreißt von oben nach unten, von Gott zu den Menschen. Äußerliche Zeichen einerseits der Trennung, andererseits aber auch der Gemeinschaft hier im Tempel. Und dann passiert was völlig Verrücktes, was manchmal gerne überlesen wird. Verstorbene Heilige, heißt es, verstorbene Christen erwachen zum Leben. Ihre Leiber stehen auf und sie laufen durch die Stadt. Und es wird relativ genau beschrieben, dass viele sie auch gesehen haben. Spannend. Stelle ich mir sehr, sehr eindringlich vor. Äußerliche Zeichen für das, was passiert. Keines dieser Zeichen an sich hat irgendeine größere Bedeutung, als nur auf Christus hinzuweisen, als darauf hinzuweisen, hier ist etwas passiert, was so einmalig ist, dass es vergleichbar ist mit nichts, dass der Christus dort am Kreuz gestorben ist. Alle Ereignisse sind Zeichen und dienen dazu, bestimmte geistliche Wahrheiten, Prinzipien und vor allem dieses Kernereignis zu zeigen und zu verdeutlichen. Nehmen wir dieses Vorhangbeispiel, der Hinweis darauf, dass jetzt alle Menschen Zugang zu Gott haben. Paulus wird einmal sagen, wir selbst sind der Tempel Gottes. Eine ganz andere Dimension, in die Menschheit sich hinein bewegt. Die Finsternis, die einen Moment lang herrschen kann, das Licht quasi, das sich zurückzieht, weg ist, und dann kommt das Licht in der Auferstehung wieder. Viele Menschen dazu motiviert, in der Kerze ein Symbol dafür zu sehen. Aber das, was hier passiert ist, geistig versinnbildlicht. Da zieht sich einer weg, das Licht ist weg und Gott steht dafür, tatsächlich dafür, dass das Prinzip immer ist, dass Licht in die Finsternis hineinschaut. Es gibt keine Finsternis, die in Licht hineinscheinen kann. Das ist physikalisch unmöglich und das ist auch geistlich unmöglich. Und wir sehen hier auch die Bedeutung. Da zieht sich Gott zurück, das Licht geht weg, das Licht geht aus der Welt. Es kommt der Tod und dann kommt die Auferstehung. Dann kommt das Licht der Welt. Tote werden lebendig. Das ist ein ganz einfaches Bild, das jeder verstehen kann, der seinen toten Onkel wieder sieht, der den Nachbarn wieder sieht, der auf einmal durch die Stadt läuft aus den Gräbern. Und man muss sich vorstellen, die Gräber teilweise, wie wir es auch bei Jesus gesehen haben, waren verbarrikadiert oder auch nicht immer so ganz leicht zu öffnen. Die waren nicht so ausgelegt, dass man von innen irgendwie einen Öffnungsmechanismus hatte. Also von daher auch eine ganz spannende Geschichte, wie diese ganzen toten Körper in die Stadt gekommen sind. Auf jeden Fall ist jedem, der das sieht, sofort klar, hier wird etwas umgedreht. Hier wird Leben aus Tod geschaffen. Johannes formuliert das genauso in Johannes 5, Vers 24, dass er sagt, wir sind aus dem Tod ins Leben übergegangen. Aus dem Tod ins Leben. Und dann haben wir noch was. Gott selbst erweist sich auch in diesem Moment als Schöpfer. Oder er, ich sag's mal sehr locker, er spielt mit der Schöpfung. Ein Erdbeben letzten Endes ist nichts anderes als ein Kontrollverlust der Schöpfung. Ein Kontrollverlust der Natur. Man könnte sagen, die Natur regelt sich an dieser Stelle selbst. Aber in der Regel, bei all diesen Ereignissen, gibt es immer diesen chaotischen Moment, diesen ungeplanten, ungesteuerten Teil, den man dann nachher irgendwie wieder analysieren kann, was dort passiert ist und wie es zusammenpasst. Aber es ist ein sehr unkontrollierter Moment, wenn ein Erdbeben eintritt, wenn jetzt eins eintreten würde. Manche Leute sind zwar geübter darin, aber selbst ein Profi für Erdbeben, glaubt es mir, kennt den unkontrollierten Teil eines Erdbebens mehr als alles andere. Man kann bestimmte Basisregeln einhalten, wir können auf die Straße laufen, dann fällt uns nicht so viel auf den Kopf. Aber letzten Endes ist es so, dass wir auch das nicht kontrollieren können, wenn genau dort der Riss passiert. Sind wir alle weg oder was auch immer. Es ist ein sehr hoher, starker Moment der Unkontrolliertheit, des Kontrollverlustes auch hier der Natur und aller Dinge. Das will ich damit sagen. Äußere und innere Dinge kommen hier zusammen. Wir sehen, dass es sich nicht um ein äußeres Ereignis handelt, das man technisch strukturiert analysieren kann. Wir sehen, dass es sich hier um ein menschliches, um ein inneres, um ein persönliches Ereignis handelt, dass es äußerlich und innerlich eine Kreuzigung ist. Dass es äußerlich und innerlich der Tiefpunkt sozusagen der Menschheit und danach auch gleich der Hochpunkt der Menschheit ist. Aber hier ist es nicht nur technisch, sondern es ist vor allem ein persönliches Ereignis. Wir werden nach diesem Predigtgottesdienst zusammen das Abendmahl feiern. Auch das, ihr Lieben, ist ein hochpersönliches Ereignis. Das ist der Moment, wo der Tod Christi, von dem wir hier reden, für uns persönlich wird, wo er eine persönliche Bedeutung hat, wo sich die Frage stellt, ist Christus dort für uns gestorben? Ist das auf uns anwendbar? Sind wir dabei? Die persönliche Dimension spielt eine riesengroße Rolle. Auch hier fließen äußerliche Dinge und innerliche Dinge zusammen. Äußerlich können wir alle das Abendmahl feiern. Aber innerlich müssen wir es auch feiern. Haben wir den Zugang? Unsere Liturgie ist sehr schön darauf ausgelegt, dass wir uns selbst prüfen, dass wir uns Gedanken machen, dass wir uns das Abendmahl vergegenwärtigen. Es gibt viele Liturgien, in denen das nicht der Fall ist. Ich halte das für einen großen Fehler, weil wir an dieser Stelle gerade diesen Punkt, dass innerliche Dinge und persönliche Dinge mit äußeren zusammenkommen, vernachlässigen. Wir müssen uns über unser Inneres bewusst werden. Jesus, wenn wir ihn hier betrachten, hält uns etwas vor Augen, das uns auch sehr unsympathisch ist. Etwas, das wir eigentlich verdient haben. Etwas, das für unser Leben eigentlich gedroht hat. Das herausforderndste in den Ostertagen, das wir haben, so wie bei jeder Betrachtung des Todes von Christus, sind die zwei Elemente, dass er notwendigerweise gestorben ist und dass er auferstanden ist. Der tiefste Tiefpunkt und der höchste Hochpunkt, den wir uns vorstellen können. Etwas, das für unser Gehirn permanent herausfordernd ist. Einerseits uns klarzumachen, dass dort unsere Sünde, das, was wir verdient haben, auf Jesus gelegt wird. Und jeder geht mit dieser Frage anders um. Aber eines ist klar, jeder muss mit dieser Frage umgehen. Auch der, der es ignoriert, geht mit dieser Frage um. Auch der sich vor der Frage verdrückt. Jeder muss sich irgendwann einmal die Frage stellen, habe ich eigentlich irgendwas Schlimmes, irgendeine Strafe verdient? Kinder sind da noch relativ einfach. Die wissen, dass sie was anstellen. Kein Kind wird sagen, ich habe in meiner Jugend nie was angestellt. Erwachsene sind schwierigere Ansprechpartner. Die entwickeln sehr gute Methoden, um sich ihr Leben schön zu reden. Oder zumindest sich so abzukapseln, dass keiner sieht, wo man seine Probleme hat. Ich meine nicht den Hüftspeck, sondern ich meine wirklich die inneren Probleme und die entscheidenden Probleme. Jesus ist uns hier am Kreuz sicher kein Vorbild für ein sündhaftes Leben. Wir können daraus nichts erkennen. Er ist genau das Gegenteil. Wir können aus dem treuen, verdienstvollen Leben von Christus nur dazu ermahnt werden, dass wir in unserem Leben Dinge entdecken, die uns einerseits in diesen Tod von Christus führen, aber andererseits eben auch daraus. Wir haben zwei grundlegende Probleme in unserem Leben und wir reden in der Gemeinde hier oft drüber. Wir haben dieses Problem mit Adam. Wir haben ganze Kapitel, die darüber reden, dass wir mit ihm gebunden sind in die Sünde, die damals passierte, im Garten Eden, in dem die ganze Menschheit mit Adam gefallen ist. Da kommen wir nicht raus als Menschen, so sind wir. Aber dann haben wir auch ein persönliches Problem. Damit gehen wir auch sehr delikat um, unsere persönlichen Probleme, die wir zum einen geerbt haben, aber man könnte vielleicht irgendwie Adam noch besser erklären als unser eigenes Leben. Unser eigenes Leben ist letzten Endes ein Problemleben, wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich sind. Das sind wir nicht, das können wir auch nicht im letzten Maß. Aber wir können es eben dann, wenn wir vom Geist Gottes geleitet werden. Wir brauchen tatsächlich den Geist Gottes, um unsere Sünde erkennen zu können. Wenn wir, so wie die Zuschauer dieses Ereignisses, auf den Kreuzestod von Christus schauen und uns diese Punkte, und ich will einfach nochmal zusammenfassen, was wir bis jetzt gesagt haben, diese Punkte, wenn wir diese Worte, die wir heute lesen können und in Ruhe betrachten, stellen wir uns für einen ganz kleinen Moment vor, wir stehen vor dem Kreuz und wir hören diese Worte, wie sie tatsächlich ausgesprochen werden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einfach für einen ganz kurzen Moment. Wir haben heute ja gesagt, dass einerseits dort das Verhältnis von Christus zu seinem Vater, besonders ausgedrückt durch mein Gott, dargestellt wird. Aber dann eben auch dieses Verlassensein, wo alle Sünde auf Christus liegt und er stirbt und er von Gott verlassen ist. Und dann all diese äußerlichen Dinge um uns herum. Klar übersteigt das die Fantasie. Lassen wir das vielleicht auch mal weg. Wir hören nur diese Worte. Die Menschen, die um ihn herum waren, hatten diese Worte ja teilweise missverstanden. Ich glaube nicht, dass sie sie nicht gehört haben. Ich glaube, dass auch das Wort Gottes hier sehr genau ist, sondern dass sie einfach etwas anderes verstanden haben. Dass sie das verstanden haben, was sie irgendwie verstehen wollten, was in ihr eigenes Denken hineingepasst hat. Und das soll meine letzte Warnung an dieser Stelle sein. Wenn wir uns über diese Worte von Christus Gedanken machen, sie eben nicht hineinzupressen in das, was wir dort hören wollen, sondern das zu hören, was dort auch tatsächlich gesagt wurde. Ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, für Matthäus, der diese Worte aufgeschrieben hat, zu erforschen, was dort genau passiert war, wie genau das gesagt wurde, was genau die Leute falsch gesagt haben, sicher ein spannendes Ereignis. Aber für uns stellt sich die Frage heute, haben wir ein persönliches Verhältnis zu Gott? Haben wir ein persönliches Verhältnis zu einem Gott, der für uns, für unsere Sünden gestorben ist? Wie wollen wir denn irgendwann einmal vor unseren Schöpfer treten? Wollen wir auch am Ende unseres Lebens irgendwas sagen können, was unser persönliches Verhältnis zu Gott beschreibt? Nicht das eines perfekten Lebens, sondern das eines perfekten Verhältnisses. Es gibt keine perfekte Beziehung, die wir in unserem Leben führen. Aber es gibt ein perfektes Verhältnis, das ist am letzten Tag unseres Lebens noch da. Und es ist immer noch ein Verhältnis in alledem, was wir haben. Das ist die Frage, die wir mitnehmen können. Oder wollen wir, wenn wir solche Sätze nehmen, technisch drangehen, vielleicht emotional drangehen? Sehen wir nur all dieses Große? Oder stellt sich für uns die Frage innerlich für unser Leben in Bezug auf unsere persönliche Beziehung zu Christus, unserem Erlöser? Amen.